You win on Sunday, you sell on Monday.
I give up racing forever on Monday. I'm back racing by Sunday.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Willkommen. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Right.
Right. Willkommen zurück, hoffentlich. Heute haben wir einen Film dabei.
Ja.
Bevor wir sagen, was für ein Film das ist, aber ihr habt ihn jetzt eh schon gelesen in der Episodentitel. Trotzdem, wir tun nochmal so. Spannungsaufbau. Wir sind Drehbuchautoren, wir können nicht anders. Das hier ist kein Spoiler. Naja, okay. Spoiler, kein spoilerfreier Podcast. Ihr solltet also den Film vorher gerne gesehen haben. Oder ihr lasst euch von euch uns spoilern, eure Wahl. Mhm. Und Anne und ich haben wie immer vorher uns nicht erzählt, wie wir den Film fanden. Mm-mm. Deshalb die erste Frage immer ist, Anne, wie hat's dir denn gefallen?
Aber jetzt müssen wir das sagen, um welchen Film es sich handelt, bevor Alright. Ich eskaliere.
Oh, ich liebe es. Okay, ich sag's ganz schnell. Ferrari. Oh, Anne, eskaliere.
So schön mit diesem gerollten R. Das kannst du so schön. Wie hat's mir gefallen? Ich bin unfassbar wütend auf diesen Film.
Ja.
Unfassbar. Und wer unseren Podcast heute nicht zum ersten Mal hört, der weiß, dass ich von manchen Filmen oder Serien schon mal gelangweilt war oder dass ich manche ein bisschen anstrengend fand, ein bisschen mühsam, ein bisschen schleppend erzählt. An dieser Stelle sei wirklich wegen des hohen Unterhaltungswerts nochmal auf unsere Ripley-Folge hingewiesen.
Ja, dies,
Aber ich kann mich nicht erinnern, Lisa, vielleicht kannst du mich korrigieren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so wütend, wirklich wütend auf einen Film gewesen bin, wie auf Ferrari. Wirklich. Ich kann das auch erklären.
Super.
Ich bin richtig wütend. Aber bevor ich das erkläre, kurze Frage, findest du den Film richtig gut und liebst ihn? Oder wie stehst du dazu?
Also ich fand den mega.
What?
Nein. Ich dachte, der Sarkasmus trieft nur so von meinen Worten. Also erstens, du hast dich schon mal aufgeregt, aber nicht so sehr. Also ich habe mich mehr aufgeregt in meiner Erinnerung. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Ich weiß überhaupt nicht, wo anfangen. Also ich finde es super, dass du das genau erklären kannst, weil ich habe nämlich irgendwann gedacht so, ich bin einfach, alles an mir lehnt alles hieran ab. Mhm. Und ich glaube, es ist vor allem der Teil in mir, der Formel 1 mag, der das einfach nicht wahrhaben will, dass man Enzo Ferraris Geschichte oder zumindest diesen Ausschnitt so gegen die Wand fahren kann. Mhm. So, um mal in einem Unfallbild zu bleiben.
Aha, sehr gut. Gutes Stichwort.
Ja, also ich bin, Unfall ist auch eines meiner Stichworte.
Auf jeden Fall.
Weil da kam noch nicht mal mehr ein Ton aus mir raus. Ich war so absolut unfassbar ungläubig vor diesem Moment.
Oh ja.
Ja, es hätte mich jetzt auch absolut gewundert, wenn du eine andere Meinung gehabt hättest, weil das ist, also nicht im Sinne von, es gibt keine zwei Meinungen, es gibt immer zwei Meinungen. Mhm. Aber hier kann man schon, also Ich kann Elemente rausziehen, wo ich sage, das kann man so nicht machen.
Nein.
Also,
nein.
Und ich muss eigentlich nicht anfangen mit, es ist Michael Mann.
Ja, ja.
What the hell happened?
Ja.
Also, er konnte es ja mal. Also, Entschuldigung, aber so. Natürlich müssen wir auch über das Drehbuch reden. Mhm. Aber das waren auch, also, es ist Inszenierung zu einem Ausmaß. Ich kam irgendwann gar nicht mehr hinterher. So.
Wow.
Aber bitte, also, womit möchtest du anfangen? Wenn du auch so genau erklären kannst, warum du so wütend bist, hast du so.
Ja, was heißt, kann ich das genau erklären? Ja. Ich kann meine Empfindung oder wie ich zu diesem Urteil, zu meinem vernichtenden Urteil komme, das kann ich ganz gut erklären. Ich bin auch total gespannt, ob das die kürzeste Folge ever wird, weil wir uns nach 15 Minuten zu diesem Film nichts mehr zu sagen haben oder ob die 2 Stunden episch lang wird. Ich weiß es nicht. Ich fasse kurz meine Empfindung zusammen. Dieser Film dauert, glaube ich, irgendwie etwas mehr als 2 Stunden. 2 Stunden 10 oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
134 Minuten.
Mhm, also 2 Stunden und 14 Minuten. Und ich fand diesen Film, also ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt, gefühlt ist es, ist der Unfall eine Viertelstunde vor Schluss oder 20 Minuten vor Schluss. Bis dahin hat mich dieser Film beinahe zu Tode gelangweilt.
Ja.
Mhm. Wäre das eine Serie gewesen, hätte ich dir eine WhatsApp geschrieben und hätte gesagt, ich kann nach Folge 1 nicht weitergucken. Das ist so unfassbar langweilig, es geht nicht. Und dann dachte ich mir, Anne, jetzt reiß dich mal zusammen. 2 Stunden 14, das wirst du ja wohl am Stück noch schaffen. So, ich habe weitergeguckt und ich war aber zu Tode gelangweilt.
Ja, ich hatte genau dasselbe. Ich dachte, ich kann nicht 5. Entschuldigung. Ich reg mich nach dir auf. Mach weiter.
Und dann kommt dieser Unfall, den es ja auch wirklich gegeben hat.
Ja.
Aber dieser Unfall, dieser wirklich schreckliche Autounfall, wird derart explizit gezeigt. Mhm. Also da rast ein Auto in eine Menschenmenge und mäht die wie so Dominosteine.
Ja.
Mäht diese Menschen am Straßenrand komplett um. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt vor Entsetzen. Und dann gibt es ja noch die Figur des Fahrers. Das habe ich dann im Internet hinterher kurz recherchiert, dass der tatsächlich, also seine Leiche in mehreren Teilen gefunden wurde. Da gibt es eine Einstellung, einen Shot, wo der Tod auf der Straße liegt und im Grunde nur noch vom Bauchnabel aufwärts. Ne? Also die Beine sind halt nicht da. Und ich sehe, dass dieser Unfall ist so schrecklich explizit gezeigt. Das war für mich ein Kipper in der Tonalität, in der Emotion. Ich bekam das überhaupt nicht mehr zusammen. Ich war so fassungslos. 2 Stunden bin ich zu Tode gelangweilt.
Ja.
Und dann schockiert mich dieser Unfall und die Art, wie er dargestellt wurde. Und das war der Moment. Seitdem bin ich nur noch wütend auf diesen Film. Und ich frage mich, Michael Mann hin oder her, wer ist auf die Idee gekommen, zu denken, hey, das ist eine richtig gute Idee, die Geschichte so zu erzählen. Ich bin fassungslos. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber ich bin fassungslos, schockiert und maximal erzürnt über diesen Film. Wirklich, ich höre jetzt auch auf.
Nee, nicht aufhören. Jetzt darfst du. Nicht aufhören. Das ist ja hier, also dann ist der Podcast vorbei.
Ich finde den schlimm. Ich finde alles schlimm. Schlimm finde ich das.
Ja, ich habe auch so, ich kann eigentlich nur schlimme Rosinen rauspicken. Das ist definitiv eine.
Mhm.
Das ist ja alles so erzählt und inszeniert, dass es mit Ansage ist. Ne? Also der Junge, der rausläuft, dann wird das Stück Metall auf dem Boden gezeigt, in das dann der Reifen reinfährt. Es ist klar, dass das passiert. Es ist auch klar, dass die Menge gefährdet ist. Das ist alles mit Ansage. Das ist, kann man machen, wenn man das so erzählen möchte, dramaturgisch. Aber das Schlimme ist das, was du sagst, es wird drauf, man nennt es draufhalten. Ne? Es wird einfach draufgehalten, wie das Auto durch die Luft fliegt, sich dabei im Kreis, also dabei dreht und dann einfach all diese Menschen ummäht. Das wird genauso gezeigt. Dann wird hinterher noch schön lange die ganzen Leichen, dieses ganze Leid abgefilmt.
Mm.
Das hat mich schockiert. Und dann die Tatsache, dass das emotional komplett wirkungslos ist.
Oh, das habe ich anders erlebt.
Also nicht bei uns.
Ach so.
Okay. Also nicht bei uns. Okay. Nicht bei uns. Okay. Für die Figuren.
Ach so, okay.
Natürlich für mich nicht. Ich habe gedacht, da mal spinne ich jetzt. Also muss ich auch ehrlich sagen, das finde ich nicht okay. Das ist genau der Bruch in der Tonalität. Sollte das mich jetzt schockieren? Das ist einfach nicht nah. Das schockiert mich nicht, das verärgert mich nur. Genau das. Er wollte schockieren, hat aber verärgert. Weil es, und ich glaube, dass bei mir wurde die Verärgerung noch dadurch stärker, dass das keine Wirkung hatte auf Enzo Ferrari, was mein Hauptpunkt ist. Warum soll ich für diesen Eisbrocken auch nur irgendwas empfinden? Was ist das für ein verdammtes menschliches Arschloch? Entschuldigung. Also da ist ja einfach gar nichts, was mich an ihn anbindet. Warum, dass er heult vor dem Grab seines Sohnes? Nee. Das reicht nicht. So. Und dann auch wieder so, und dann wird so schlimm dargestellt. Und selbst dann hat es keine Wirkung auf ihn. Also ich habe dann nur noch gedacht, okay, wenn das jetzt so schlimm dargestellt wird, ist das jetzt der Moment, wo bei Enzo endlich mal diese Mauer, die er aufgebaut hat nach dem Krieg, mal weicht. Ist es jetzt, musste ich das jetzt deswegen akzeptieren und ertragen, dass das jetzt mir hier so reingeworfen wird als Tonalitätsbruch und dann das nicht und dann war bei mir, dann, da wurde ich dann richtig sauer. Mhm.
Ich habe die letzten 10 Minuten, also gefühlt, ich habe, wie gesagt, nicht auf die Uhr geguckt, aber ab dem Unfall ist der Film ja nicht mehr so wahnsinnig lang.
Ja.
Die letzten 10, 15 Minuten, ich war, also ich habe das geguckt, aber ich war ja gar nicht mehr da. Also ich war ja so emotional aufgewühlt und erzürnt und wütend. Und ja, Enzo Ferrari, es war ihm offensichtlich wichtig, klarzustellen, dass dass der Reifenplatzer, der letztendlich zu diesem schrecklichen Unfall geführt hat, dass das keine Fehlkonstruktion seines Autos oder des Reifenherstellers war, sondern dass sie herausgefunden haben, nee, da war irgendein Fremdkörper auf der Fahrbahn, da sind die reingefahren, das hat zum Reifenplatzer geführt. Das war ja wirklich noch eine wichtige Klarstellung am Schluss, dass Enzo Ferrari sagen kann, nein, mein Ferrari war nicht Schuld an diesem schrecklichen Unfall. Und ich gucke das alles und bin da überhaupt, ich bin gar nicht mehr dabei, weil ich so wütend bin, dass ich ein paar Minuten vorher explizit diesen schrecklichen Unfall sehen musste, dass der Rest dieses Films, der rauscht an mir vorbei und ich will eigentlich nur gegen das Sofa treten, gefühlt, um irgendwie diese Wut loszuwerden. Ganz schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm.
Also ich hätte es also ich bin nicht so rausgeflogen, sondern ich habe dann nur noch gedacht, jetzt liefer mir einen Grund, warum ich das sehen musste. Aber ich kann auch verstehen, dass es dich dann völlig rausgenommen hat. Und genau die Tatsache, dass es ihm dann nur noch darum ging zu sagen, ja, aber es war nicht das Auto. Und das ist mein Grundproblem mit diesem Film. Also weil,
Wow.
Plotpoint 1, glaube ich, das Thema Unfall, da möchte ich gleich anschließen, ist für mich der Moment, bei dem es wieder mal darum geht, du kannst eine Hauptfigur einfach auch verlieren. Ne? Hatten wir schon mal bei Gladiator 2. Da komme ich gleich noch mal zu. Ich möchte gerade einmal drüber nachdenken, warum das so schlimm ist. Nicht nur im Sinne von, dass es einfach draufgehalten wird und das einfach ist. Es gibt ja genug Filme, die draufhalten. Also per se sagt man ja nicht, ein Film darf nicht die komplette Grausamkeit von Gewalt oder tödlichen Ereignissen zeigen. Das ist ja nicht der Grund. Er hat jetzt ja nicht mit einem Paradigma gebrochen oder so. Ich würde jetzt schätzen, was uns so aufregt, ist, dass es nur gemacht wird, um zu schocken. Hinten raus. Also es geht nicht darum, sowas wie, guck mal, wie viel Gewalt in der Welt ist, deswegen musst du dir das jetzt 2 Stunden lang angucken. Oder, also ich sag Gewalt jetzt, ne? Bisschen anderes Thema, aber gleiche Wirkung. Oder schau mal, wie schnell du abstumpfst, je mehr du von diesen Bildern siehst. Es geht nicht um irgendwie so eine Wirkung. Ne? Bilder haben eine Wirkung. Sowas fehlt halt alles. Mhm. Und das geht nicht bei Inszenierung. Wenn du musst auf einer anderen Ebene einen Grund haben, wenn du so Grausamkeiten zeigst, wenn du so schlimme Bilder zeigst, wenn du draufhältst. Und das hier gab's nicht. Der ganze Film hat eine völlig andere Ästhetik, ist überstilisiert. Das ist ja, sind ja alles nur tolle Shots, auch völlig unemotional das Ganze dadurch. Und dann in so einem anderen, also wirklich nur zum Schocken das zu machen, ich glaube, da kommt dann die Wut her, weil du hast einen Vertrag mit dem Publikum, ist auch ein Fachausdruck. Du gehst eine gewisse Erzählweise ein, darauf lässt man sich am Anfang ein. Und man lässt nicht als zuschauende Person alles mit sich machen, in dem Sinne. Ne? Also es gibt dann gewisse, das ist wie so eine Art, das ist der Stil, das erwartet dich und das nicht. Und wenn du dann etwas Schockendes machst wie das, musst du das innerhalb der Story jetzt wirklich gut begründen. Und das meine ich mit, wenn das der Moment gewesen wäre, wo der steinerne Enzo Ferrari legendarily mit diesem, ne, alles war anders. Es gibt ein Leben vor diesem Unfall und danach. Danach hat er nur noch gesagt, es war vielleicht der Reifen, aber Racing ist gefährlich. Wir brauchen Sicherheiten, wir müssen Dinge ändern. Ne? Sowas wie, ich springe jetzt vor, oder einfach mal woanders hin, der Tod von Ayrton Senna in der Formel 1 war grausam, war furchtbar und hat aber ausgelöst, dass danach die Sicherheitsmaßnahmen so erhöht wurden in der Formel 1. Es musste erst so was Schlimmes passieren, dass man wirklich angefangen hat, eigentlich die Standards einzurichten, die heute noch gelten. Deswegen ist die Formel 1 so viel sicherer. Wenn das so ein Vergleich gewesen wäre, dann wäre ich gewesen mit, warum musste ich das jetzt schauen?
Ja.
Ach, deshalb. Na, nur dann habe ich verstanden, dass das diesen Mann um 180 Grad gedreht hat. Da das auch, aber das passiert da nicht, also ist der Vertrag quasi gebrochen, der eingegangen wurde. Das wäre so meine Erklärung dafür, warum das so Wut auslöst. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst. Also es ist jetzt nur eine Theorie von mir.
Absolut. Mhm. Absolut. Ja, vor allem, also ist ja mein persönliches Empfinden. Aber ich folge einer Erzählung und die Figuren, ob das jetzt Enzo Ferrari ist oder seine Frau
Laura.
Laura. Oder seine ja, Langzeitaffäre
Lina.
Lina, mit der er auch einen Sohn hat. Also er hatte mit Laura auch einen Sohn, wie wir erfahren. Und der ist vor nicht allzu langer Zeit, der Film spielt im Jahr 1957, kurz vorher verstorben. Und natürlich leiden die Eltern, also Enzo und Laura. Und Laura weiß nichts von Lina und dem anderen Sohn. Und das ist wie so ein Damoklesschwert, was die ganze Zeit angeblich über Enzo Ferrari hängt, dass, oh, um Gottes Willen, Laura nichts von dieser Affäre erfahren darf. Und dann natürlich bekommt sie es raus. Und also warum erzähle ich das alles? Also es gäbe ja Emotionen, ne? Es gäbe Trauer, es gäbe Angst. Es gibt ja durchaus, was da emotional auf der emotionalen Klaviatur hätte bespielt werden können. Ich fühle nichts davon. 2 Stunden gucke ich diesen ganzen Figuren zu, auch wie der am Grab seines Sohnes weint und so. Und auch das, kleine Wiederholung, wer diesen Podcast nicht zum ersten Mal hört oder mich kennt, weiß, ich bin extremst nah am Wasser gebaut. Nichts passiert bei mir. Also das ist alles, diese ganzen Emotionen sind behauptet, ich fühle das nicht. Und es sind mehr oder weniger Talking Heads, die sich irgendwas von Gefühlen erzählen und es passiert nichts. Und dann kommt, also für mich völlig überraschend, out of the blue, diese schreckliche, explizite Darstellung dieses Unfalls und katapultiert mich aus meinem Fernsehsessel. Und das war so eine Diskrepanz für mich. Und auch, ich empfinde das ehrlich gesagt als ganz große Unverschämtheit. Klingt jetzt lustig, meine ich aber todernst. Dieser Film, diese Inszenierung, diese Erzählung ist für mich so, wie man sich entschieden hat, das dem Publikum zu servieren, darzustellen. Es ist eine Unverschämtheit.
Ja, das, ja.
Ja.
Daher auch die Wut, ja. Ich hatte genau dasselbe, ne? Also, ich habe nichts gefühlt. Und habe ich mir die Frage gestellt, warum nicht? Und das ist wieder das, wir hatten das schon mal. Du kannst auf dem Papier zu sagen, der Mann sitzt am Grab seines Sohnes, redet mit ihm und beginnt zu weinen. Liest sich nach, das ist berührend. So funktioniert Film aber nicht. Nur weil eine Emotion gezeigt wird, löst es die nicht dieselbe Emotion aus bei der zuschauenden Person. Das läuft so nicht. Es gibt eine andere Ebene, über die Film funktioniert. Und jetzt ist halt die Frage, warum das hier nicht funktioniert. Meine Theorie dazu ist, warum sollte mich das Schicksal dieses Mannes berühren? Das ist das Große. Ich hatte die ganze Zeit das Warum. Warum sollte der mich interessieren? Warum sollte ich mit dem fühlen, dass der Sohn gestorben ist? Dafür, also das ist der Winkel rein. So. Das passiert alles nicht, weil ich nicht weiß, warum dem das so wichtig ist mit seinem Rennstall. Weil ich nicht weiß, ob er irgendwie damit kämpft, dass er da offensichtlich seit über 10 Jahren, also dass er 2 Frauen liebt und mit der einen Kind hat und das der anderen nicht sagen kann und dann mit der anderen auch noch tragischerweise den Sohn verloren hat. Das macht dem ja alles nichts. Also ich habe ja gar keinen Grund, irgendwie mit dem mitzufühlen. Ich meine nicht Mitleid, sondern mitzufühlen. Da steht einfach nur ein Mann und ist wirkt gefühlskalt. Ich kriege keinen Grund genannt, dass er das natürlich nicht ist. Und nur zu nennen, oh, guck mal, er weint um seinen trauernden Sohn, jetzt musst du für ihn fühlen, das soll da ja drin sein. So läuft es aber nicht. Und ich verstehe, weil du müsstest davor halt schon andere Gründe liefern, dass der einen Struggle hat, dass der einen Kampf hat, dass der irgendwie zerrissen ist. Das musst du vor so etwas setzen. Aber das sind eigentlich 1x1 Sachen des Geschichtenerzählens. Und ich weiß nicht, wie das passiert kann. Weil wir hatten was Ähnliches bei Gladiator 2. Da hat man auch einfach in den ersten 2 Minuten, hier ist ein Liebespaar, guck mal, wie sehr sie sich lieben. Sie küssen sich, sie halten sich im Arm, sie lieben sich. Oh, jetzt stirbt die Frau. So funktioniert's nicht. Also, nur eigentlich wissen wir das ja. Das, was ich gerade jetzt angerissen habe, ist, wie man eben an die Figur rangeht. Und das sind Kämpfe und Dilemmata und all das. Und das gibt's bei ihm nicht.
Ja, lass uns mal tiefer in die Analyse reingehen, weil ich...
Ja, gerne.
Also das ist meine Meinung und das, da finde ich jetzt das Rad auch nicht neu. Also eine Figur muss ja nicht per se sympathisch sein, damit das Publikum an sie andocken kann.
Ja.
Also es ist sicherlich hilfreich, wenn die sympathisch ist, aber sie muss es nicht sein.
Korrekt.
Bestes Beispiel, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Figur von Kevin Spacey in House of Cards, Francis Underwood. Mhm. Das ist ja per se kein Sympath.
Ja.
Ganz im Gegenteil, der macht krasse Sachen. Zum Beispiel tötet er einen Hund im Piloten. Mhm. Generell Tiere im On in Narrativen zu töten, trägt selten dazu bei, dass das Publikum positiv emotional andockt.
Ja.
Aber Francis Underwood hat eine ganz klare Agenda. Wir verstehen, was diesen Mann antreibt, was seine Obsession ist. Und wir verstehen, dass er gewillt ist, diesem Ziel alles unterzuordnen. So, jetzt haben wir Enzo Ferrari. Der Mann hat ja offensichtlich eine Passion,
ja,
nämlich Autorennen. Und er hat ein Auto gebaut, den Ferrari, und er würde gerne, dass dieser damals ja offensichtlich schon Mythos, mhm, Ferrari eine Größe im Racing-Sport wird. Das ist eine ganz klare Obsession. Das Problem, was der Mann hat, ist, um dieses Racing zu finanzieren, muss er halt auch so ein paar, ich sag mal, normale Straßen-Pkw, wo Ferrari draufsteht, verkaufen. Ja. Die Kohle muss ja irgendwie reinkommen. Ja. Und das ist eine schöne Überleitung, geschmeidig zu meinem Zitat, weil er bekommt Besuch von seinem, ja, was ist das? Der Buchhalter oder sein Steuerberater? Irgend so ein Finanzmensch sagt, ja, Enzo, du gibst mehr aus, als du einnimmst. Das geht nicht mehr lange gut. You win on Sunday, you sell on Monday. Also der Rat dieses Finanzmenschen ist, damit du mehr Autos verkaufst, musst du mit deinem Auto mal was gewinnen, irgendein großes Rennen, weil das Gewinnerauto wollen hinterher alle selber fahren. Mhm. Das ist, da habe ich mal auf die Uhr geguckt, das war Minute 30.
Ja.
Und die Info ist, und das ist ganz klar quasi das Ziel, Enzo, du musst mit deinem Ferrari die Mille Miglia gewinnen, das ist dieses damals legendäre Straßenrennen, mhm, weil nur wenn du das mit einem Ferrari gewinnst, kannst du Autos verkaufen, alle Leute wollen danach dein Auto kaufen, und wenn du dieses Rennen nicht gewinnst, bist du gefühlt übermorgen pleite. Dann gibt es deine Firma, dann gibt es Ferrari nicht mehr. Okay, wow, also die Stakes sind ja high. Also das heißt irgendwie, es steht ja was auf dem Spiel. Mhm. Also so gesehen, ne, das kleine Drehbuch einmal eins, da ist ja schon viel richtig gemacht worden. Nicht alles, reden wir auch drüber. Mhm. Aber da sind ja schon so Sachen wie klares Ziel formulieren, Fallhöhe formulieren, es steht was auf dem Spiel. Und trotzdem kommt man dieser Figur Enzo Ferrari emotional überhaupt nicht nah.
Das kommt auch ein bisschen spät bei Minute 30, ne?
Naja, bei einem Film, der 2 Stunden und 14 Minuten lang ist, können wir schnell 3 Sätze im Kopf rechnen, aber im Prinzip, also grob kommt's hin. Komm, grob kommt's hin.
Ja, grob kommt's hin. Ich muss nur vorher schon angedockt sein an die Figur. Und dann kriege ich das große Dilemma. Ich fange ja nicht erst an zu fühlen, wenn die Figur vor einem Dilemma steht. Und ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast, macht Sinn. Aber ich verstehe ja nicht, ich weiß ja nicht, warum das jetzt seine Passion ist. Ist einfach so. So, und das ist es dann. Ist einfach so. Und dann ist ja auch egal, wenn Leute sterben. Ja, nee. Also, nein. Und das funktioniert halt nicht. Also, du musst dann, im Kern verstehst du nicht, warum ist das halt, ne? Warum bedeutet dir das alles, dass du buchstäblich über Leichen gehst?
Vor allem, es stirbt ja schon recht früh einer seiner Fahrer.
Das ist genau der Punkt. Das ist für mich der Moment, wo endgültig vorbei ist. Davor denkst du, habe ich noch, okay, habe ich noch nicht genau verstanden, was jetzt hier sein, also was möchte er genau, warum ist das alles so wichtig für ihn? Bevor ich verstehen kann, und es wird auch nachher nicht mehr erklärt, warum das jetzt seine große Obsession ist. Ich sage jetzt sowas wie, sein Vater wollte das immer, dann ist er im Krieg gefallen, er hat das Gefühl, er muss den Wunsch des Vaters vorsetzen. Mhm, jetzt irgendwie. Aber irgendeine Erklärung. Oder er hat Dino versprochen, als er am Sterbebett versprochen, dass er Ferrari zum größten Rennstall macht. Er will einmal in Silverstone, Ferrari in Rot. Ne, es wird eine Legende, es wird irgendwann die Diffusi geben und alle werden nur noch ein Meer von Ferrari-Flaggen, irgendwie so. Das hat er seinem Sohn versprochen. Dann sofort ein anderes Gefühl. Also ich kriege sofort ein anderes Gefühl. Wenn einfach nur jemand sagt so, I love it, I don't care if people die. Ja, nee, also nee, nee. Und das siehst du ja im On. Also bei einem Test, das ist mein, als du von Unfall angefangen hast zu sprechen, eben dachte ich, du sprichst von diesem ersten, weil ich so sehr wütend bin über dieses Nicht-Andocken-Können an Enzo Ferrari. Das ist der Moment bei der Testfahrt, dass sein Fahrer, he clips the curb, also geht das Auto, überschlägt sich, der fliegt durch die Luft, landet auf dem Asphalt und ist tot. Das ist das Gegenteil von dem Unfall am Ende. Da wird auch einfach drüber hinweggegangen. Das wird so einmal irgendwie ganz komisch auch geschnitten, einmal nah, dann andersrum. Also ganz unschön ästhetisch, aber da möchte ich nicht auch noch drüber reden. Also so viel Zeit haben wir auch nicht. Und das ist auch nicht unser Department. Also auch Inszenierung, null Punkte. Kurz mal reingeworfen. Und dann liegt das Auto in der einen Ecke und dann hat man so einen weiten Shot auf die Leiche von dem Fahrer auf dem Asphalt. Dann geht's auf Enzo und Enzo sagt zu Deportago, diesem einen Fahrer, der die ganze Zeit versucht, Fahrer bei ihm zu werden, call my office on Monday. Ja. That's it.
Ja.
Done. Verloren. Ja. Was? Ja. Das war's. Dass er hinterher irgendwann mal zu Lina sagt, I build a wall after the war. Ja, honestly, I don't give a fuck. Mhm. Jung, da ist gerade jemand gestorben. Du guckst auf die Leiche und dann muss man sagen, in der Inszenierung, wenn du nicht wirklich dann nah rangehst, unterstützt du auch, dass ich als zuschauende Person in dem Moment nichts fühlen soll. Weil ich halte jetzt quasi auch die zuschauende Person fern von dieser Leiche, damit wir jetzt bloß nicht zu viel fühlen, weil Enzo fühlt ja auch nichts. Da war schon Bewusstsein dafür, dass das nicht so gut kommt. Irgendwo, weiß ich nicht, ob unbewusst oder wo auch immer, glaube ich, weil dieser Moment war für mich, okay, und jetzt ist vorbei. Weil das, wie soll ich denn das noch gutheißen?
Mhm. Ich habe mich also, wenn gefragt, Entschuldigung, du zuerst.
Ja, ich habe eigentlich nur noch gedacht, also wenn jetzt nicht irgendwas kommt, wie dass ihm plötzlich irgendwas Schlimmes passiert, wie vielleicht so ein krasser Unfall. Und danach ist er ein geläuterter Mann und hat dann den Rest seines Lebens das Gefühl, er muss wieder gut machen, was er da eben, er hat seine Emotionen abgeschnitten und wie viele Menschen sind wegen seiner Obsession, die er auch nicht wirklich erklären konnte, gestorben und dann setzt er sich damit auseinander und er versucht es besser zu machen. Das wäre noch eine Storyline gewesen. War ja nicht so bei Enzo Ferrari, es ist ja auch ein Biopic, ne? Oder soll eins sein, oder eine Fiktionalisierung von seinem Leben, wie auch immer. Das war noch das Einzige, was ich gedacht habe, also wenn musst du es auf dem Level spielen, dann ist das, was ein Mensch sein Leben lang bereut und versucht, es wieder gut zu machen, den Rest seines fucking Lebens. Auf dem Level sind wir hier unterwegs, meiner Meinung nach. Und da das nicht passiert, nein, das verzeihe ich dem halt einfach nicht mehr. Die nächsten 200.000 Stunden gefühlt, die dieser Film dann noch geht.
Ja, aber wirklich. Ich habe mich gefragt, die Szene, die du gerade so schön erklärt und zitiert hast, ich habe überlegt, oh wow, soll das ein Comic-Relief-Moment sein? Also soll das lustig sein? Also ne, der Fahrer, der die ganze Zeit Enzo versucht, zu überzeugen, dass er doch für ihn als Racer, als Rennfahrer arbeiten darf und Enzo sagt mal nein, nein, nein. Dann kommt es zu diesem Unfall auf dieser Teststrecke und er sagt, ne, rufen Sie mein Büro am Montag an oder kommen Sie in mein Büro vorbei. Sollte das lustig sein? Sollte das ein Comic-Relief-Moment sein? Wenn das so geplant war, ist der total nach hinten losgegangen. Und apropos Comic-Relief, das sind Momente in Filmen oder Serien, auch gerade beispielsweise in Horrorfilmen, in Krimis, in Thrillern, also gerade auch oder auch in Dramen, wo ein Publikum genrebedingt sehr lange sehr angespannt ist, gibt es immer mal wieder so kleine Momente des Humors, damit man auch mal durchatmen kann. Es gibt, ich habe ihn mir aufgeschrieben, weil ich nur diesen einen gefunden habe, es gibt einen Comic-Relief-Moment, wenn Enzo Ferrari seinen neuen Fahrer vorstellt, der ja mit einem Hollywood-Starlet, mit so einer hübschen Blondine zusammen ist. Und sie posieren für die Fotografen, für die Pressemeute. Und Enzo hatte seinem neuen Fahrer eigentlich schon gesagt, hier, lass deine Lady mal zu Hause, weil das Augenmerk der Presse muss auf meinem Auto liegen und nicht auf deiner Freundin. Mhm. Und dann steht sie natürlich im Hintergrund, wird von den Fotografen entdeckt und hey, kommen Sie nach vorne, wir wollen ein Foto mit Ihnen machen und so. Und dann lehnen halt Enzo Ferrari, sein neuer Fahrer und dessen Freundin vor einem Ferrari. Und Enzo sieht, dass die Lady quasi mit ihrem Hintern das Ferrari-Logo auf seinem, was ist es, Kotflügel verdeckt. Mhm. Weshalb er sie schwupps zur Seite schiebt, damit das Logo seines Autos noch für die Fotografen gut im Bild ist. Ich konnte dem eine gewisse humoristische Note abgewinnen. Das ist es dann aber auch für den Rest des Films.
Ja, ich glaube, das war als humoristischer Moment gedacht. Ist halt sexistisch, gibt auch keine Brechung davon. Ist einfach so. Und da würde ich jetzt mal auf ein anderes Thema umschwenken wollen, vielleicht. Thema Alter. Bei Filmen, bei Filmemachern, hier muss ich nicht gendern, weil Mann führt Regie, Mann hat Drehbuch geschrieben. Während des ganzen Films habe ich gedacht, der ist ja altmodisch, dieser Film. Es ist ja einfach, also ich habe das Gefühl, ich gucke einer alten Machart zu. Mhm. Das ist zum Beispiel diese Langsamkeit, dieses Überstilisierte. Ich gucke Ewigkeiten zu, bis mal so eine Tram aus dem Bild geht und dann kommt Enzo über die Straße marschiert und das hat und in diesem überstilisierten Touch, das ist alles gerade gar nicht, so das klingt jetzt gerade nicht in. Ich führe das mal darauf zurück, wir machen das beruflich, wir gucken alles, was aktuell ist möglichst. Man hat ein Gefühl dafür, was gerade so eine Tonalität ist, Stil ist etc. Das ist es nicht. Ich hatte das Gefühl, ich gucke einen Film, der nicht nur 1957 spielt, der ist auch noch gedreht worden vor gefühlt 20 Jahren oder 30 in der Machart. Plus dann eben dieser sexistische Humormoment zum Beispiel, der nicht nochmal gebrochen wird, da ist nicht nochmal eine Ebene drüber. All das hat sich so addiert, für mich zum Gefühl, dieser Film wirkt einfach alt. Ich stelle zur Disposition, ob es vielleicht daran liegt, dass der Regisseur Jahrgang 1943 ist und dass der Drehbuchautor Jahrgang 1932 ist.
What?
2009 gestorben ist und dieses Drehbuch posthum verfilmt wurde. Und Michael Mann hatte mit Troy Kennedy Martin, dem Drehbuchautor, bis zu seinem Tod an dem Drehbuch gearbeitet. Das wusste ich nicht. Während ich den Film geguckt habe, dachte ich so, ich habe das Gefühl, das Ding ist 20 Jahre alt. Nur deswegen komme ich darauf. Also das ist das, womit ich das untermauern würde, mein Gefühl von der Film ist alt und nicht nur, ich habe ein Gespür dafür, weil ich viele Filme gucke, sondern diese Informationen.
Krass, das wusste ich nicht.
Mhm. Ja. Ich bin, glaube ich, nur aufs Thema, ich hatte das Gefühl, dass der Film ist alt. Dann habe ich gegoogelt, wie alt Drehbuchautor und Regisseur waren. Und dann kam ich darauf und dachte so, ja, jetzt wird für mich dann doch irgendwie ein Schuh draus aus meiner Theorie, dass der Film alt wirkt.
Wow.
Wenn ich bei diesen Infos ankomme.
Sherlock.
Dieser Film ist massiv gefloppt. Mhm. Da gibt es bestimmt eine Menge Gründe für, aber ich würde behaupten, einer davon ist auch, er wirkt halt eben nicht zeitgemäß oder modern, sondern überholt. In der Machart, in der Inszenierung, in den Aussagen, sowas wie, hier ist ein Comic-Relief-Moment. Da ist aber eigentlich Sexismus drin. Mhm. Das musste brechen heute. Sonst ist es halt früher 2000er zum Beispiel.
Übrigens zu dem, was du gerade gesagt hast, dass der Film massiv gefloppt ist, da habe ich im Internet mal recherchiert und ich habe folgende Info, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Film hat weltweit 43,6 Millionen US-Dollar eingespielt bei einem Budget von circa 95 Millionen US-Dollar.
Da kann man nur von Flop sprechen.
Da ist man ja vom Break-Even sehr weit entfernt. Ich rede schon gar nicht vom Gewinn. So.
Nee, also das ist ein hoher Betrag.
Mhm.
Ja, ich habe natürlich noch mehr Punkte, die mich alle kolossal genervt haben.
Mhm.
Wir können die alle durchgehen.
Oder wir sagen, unterm Strich ist es ein Kackfilm. Hab ich irgendwas Gutes? Warte, Moment. Sekündchen, ich gehe mal durch meine Aufzeichnung.
Mach das.
Hab ich irgendwas Gutes? Hab ich irgendwo mal dahinter geschrieben, Daumen hoch? Moment, nein, Moment. Nee, Ich suche noch. Nee, ich habe in meinen Aufzeichnungen nichts Positives. Keinen einzigen Punkt. Du?
Eine einzige Sache, weil ich es inszenatorisch spannend fand. Der Moment, wenn es darum geht, am Anfang geht es ja darum, den Rekord zu halten, den Rundenrekord auf der Strecke.
Mhm.
Parallel ist aber eine Messe in der Kirche. Und dann sitzen diese ganzen Ferrari-Männer in der Messe, weil man muss ja hingehen, während parallel auf der Rennstrecke der Gegner gerade mit dem neuen krassen Fahrer.
Bitte sag, wer der Gegner ist. Du kannst es eher so schön rollen. Maserati.
Ach ja, aber das ist ja nur ein R. Maserati.
Oh, I love it.
Bitteschön. Habe ich auch komplett, ich war so, weiß ich nicht mehr, war auch nicht wichtig für mich. I couldn't care less. Der Gegner jedenfalls fährt gerade eine Runde. Und alle wollen natürlich wissen, wie schnell ist dieser neue Rennfahrer in dem Auto vom Gegner, von Maserati. Und alle diese Männer sitzen halt in der Kirche, weil du, also die Runde beginnt mit einem Startschuss.
Den man auch in der Kirche hören kann.
Den man hören kann, der trägt sich halt von der Rennstrecke bis zur Kirche. Also alle Männer in der Kirche starten ihre Stopwatches und dann ticken diese ganzen Stoppuhren laut, also ist hochgepegelt, ne? Der Ton ist natürlich lauter, als er eigentlich dann ist in der Kirche, aber man kann sich halt dann vorstellen, das ist so heightened, aber man kann sich vorstellen, dass es überall getickt hat in der Kirche und dann wird wieder geschossen auf der Rennstrecke, wenn er einmal durch ist und dann drücken die alle gleichzeitig auf die Stoppuhr, um halt zu gucken, wie schnell er war. Und das fand ich ganz, ganz smart, das hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe allerdings erst nicht verstanden, warum haben die jetzt alle die Uhr? Also woher wissen die denn jetzt, was auf der Rennstrecke passiert? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob wirklich gezeigt wurde, dass auch der Beginn der Runde mit einem Pistolenschuss angekündigt wurde. Da habe ich ein Fragezeichen dran. Aber als ich dann verstanden habe, wie es gemeint war, dachte ich so, das fand ich ganz nice. Das fand ich jetzt inszenatorisch nicht schlecht. Da kann man auch noch sagen, da ging es mit dem Spannungsbogen über, oh Gott, brechen die jetzt den Rekord? Was heißt das für uns? Danach kam halt das Ding mit, ja, ist mir egal, dass der Typ gerade gestorben ist in meinem Ferrari. Hier ist halt der nächste Fahrer, weiter geht's. Danach war dann halt auch alles verloren. Aber das fand ich ganz...
Stimmt.
Das ist szenisch, das wird mir wahrscheinlich als einziges, das wird mir im Positiven hängen bleiben. Ansonsten jede Menge Negativbeispiele, wie man es eher nicht machen soll. Ne?
Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch und weiß auch noch, dass das ein seltenes, bei diesem Film seltenes positives Gefühl in mir ausgelöst hat. Doch, doch. Vor allem, wenn ich mich richtig erinnere, also es ist ja, wir sind in Italien, das ist eine katholische Messe.
Ja.
Und wenn ich mich richtig erinnere, ist ja diese Startschuss, alle drücken auf ihre Stoppuhren, warten und dann der zweite Schuss, wenn das Auto wieder über die Ziellinie fährt, das ist ja, glaube ich, während der Wandlung. Also das ist ja in einer katholischen Messe, kurz erklärt. Das ist ja, wenn quasi aus dem Kelch mit Wein und der Hostie das Blut und der Leib Christi werden. Das ist ja quasi der dramaturgische Höhepunkt einer katholischen Messe, die sogenannte Wandlung. Also das wird da quasi noch mal zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen.
Ich glaube, man merkt, ich bin nicht katholisch erzogen, weil für mich ist das gerade völlig neu. Diese Information war völlig an mir vorbeigegangen. Gut, hätte ich vielleicht mittlerweile mal wissen können, mit ein paar Jahren auf diesem Erdenrund, aber spannend. Nice. Hat aber natürlich auch wieder sowas, ist wieder auf dieser intellektuellen Ebene so, ne? Das ist ja auch nicht sehr emotional. Das ist ja alles so mit, auch wieder so stilisierte Bilder und alles irgendwie nur schön dargestellt, aber eben nicht zum, man kommt halt nicht heran.
Soll ich dir mal was sagen? Also, als ich das gesehen habe, dachte ich auch, diese ganzen Italiener, die mit ihrer Stoppuhr gerade in der katholischen Messe sitzen, während der Wandlung und quasi nur checken, wie schnell Maserati nebenan auf der Rennstrecke seinen Rekord fährt. Ich sag mal so, ich fand das ein bisschen gotteslästerlich. Das gehört sich nicht. Das gehört sich einfach nicht. Fand ich nicht gut.
Ja. Jetzt ist die Frage, ist das figurenkonform, dass sie das alle machen? Weil die ja offensichtlich auch so einfach mal eben locker mit dem Leben umgehen, was man vielleicht auch nicht machen sollte als Katholik. das Leben wird gegeben von Gott, oder als Christ in wird gegeben von Gott und geh damit mal sorgfältig um. Und denen ist ja egal, ob Fahrer gibt es ja genug. Ist das charakterkonform oder wurde es nur gemacht für die Inszenierung? Dann nicht gut. Ich würde sagen, ich akzeptiere es nur insofern, dass diese Männer jetzt sich nicht besonders christlich, im christlichen Sinne sich für mich verhalten, indem sie eben so mit dem menschlichen Leben umgehen. Aber sagen wir mal so, der Geistliche wird sehr oft dieselbe Sünde im Beichtstuhl dann gehört haben. Ich habe während der Predigt Zeit gestoppt.
Den Maserati-Rekord gestoppt.
Vielleicht. Du hattest dein Zitat schon.
Ich hatte mein Zitat schon. Ganz kurz, ja, bevor wir zu deinem Zitat kommen, ich möchte noch eine Sache loswerden.
Ist auch dein Podcast. Feel free.
Was mich extremst genervt hat, das ist jetzt sehr persönlich und subjektiv. Andere haben es vielleicht total gefeiert. Ich meine, ja, es ist, der Film heißt Ferrari. Es geht um Rennautos, um vielleicht sogar das ikonischste Rennauto der Welt, nämlich Ferrari. Aber was mich hart genervt hat, ist dir aufgefallen, dass keiner dieser Männer mit so einem Ferrari-Normalauto fährt? Die geben immer Vollgas, selbst wenn sie auf den Hof fahren, sliden sie noch einen Donut. Dauernd röhrt dieser Motor irgendwie bis zum Maximum. Und das ist alles so Testosteron geladen und keiner fährt mal normal vom Hof bis zur roten Ampel, sondern es ist immer Vollgas und Vollbremsung und noch eine 180-Grad-Drehung.
Ja, das ist spannend. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, mir ist mir auch irgendwie zu wenig Rennen. Das ist auch alles so. Also es geht um Ferrari-Rennwagen, es geht um den Ursprung von Formel-1-Autos, den schnellsten Autos der Welt, und die Inszenierung von diesen ganzen Rennen war ja so underwhelming. Also ich hatte so gar nicht das Gefühl, dass hier irgendwas schnell passiert. Das ist nicht so richtig ein Racing-Film für mich, ne? Ich habe mir auch aufgeschrieben, war das so klug, sich so viel auf das Privatleben von Enzo Ferrari zu stürzen? Hm. Weil so wahnsinnig ausführlich hätte sie jetzt auch nicht gebraucht, dieses ganze Thema, er da zwischen seinen zwei Frauen.
Okay. Ich hatte mein Zitat schon, jetzt bitte dein Zitat.
Ja, I give up racing forever on Monday, I'm back racing by Sunday. Da habe ich gedacht, ich habe das mal genommen, weil das für mich der Aufhänger ist von, ja, aber warum denn?
Why?
So, why? Also, wenn du nicht erklären kannst, als Mensch, als Enzo Ferrari, warum ist eben für dich, das sind die nächsten Sätze, we all know it's our deadly passion, our terrible joy. Wenn du aber dann nicht weißt, warum dem so ist, dann muss das halt mehr ein Problem sein, vielleicht, oder mal thematisiert werden. Aber einfach nur das als, ja, es ist halt so, reinzustellen in den Film, funktioniert nicht.
Ja.
Und das ist für mich also das Kernproblem von, ich verstehe halt nicht, warum der Mann das alles so braucht und warum er dafür über Leichen geht, buchstäblich. Und deshalb bin ich halt raus gewesen. Also nie dabei gewesen. So, ja, so korrekter. Ja. Ja.
Wollen wir kurz eine Empfehlung abgeben? Weil es gibt ja auch gute Filme.
Es gibt auch gute Filme.
Rennfahrer und Rennautos.
Ja.
Ich finde Rush fantastisch.
Ja.
Von 2013. Und jetzt gerade, also je nachdem, wann ihr diese Folge dieses Podcasts hört, aber tendenziell jetzt gerade im Jahr 2025, hochaktuell, F1 oder heißt der F1?
Ja, bei Rush stehe ich dahinter, weil nämlich Rush genau das macht, was mich hier gestört hat. Da hat man das Gefühl für Schnelligkeit und Speed und dem Wahnsinn dahinter. F1, nehme ich mal an, habe ich gesehen, hat mich nicht ganz so überzeugt. Sollen wir eine separate Folge für machen? Liegt auch an der Hauptfigur. Für mich immer noch gut gemacht. Aber ich mochte also viel mehr Ford versus Ferrari.
So, den habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
Oh.
Vielleicht, um wieder ein gutes Gefühl zum Thema Racing zu entwickeln, wenn das überhaupt geht.
Okay.
Ja, das ist eher auch dahingestellt. Ist auch alles natürlich nicht unproblematisch. Aber Ford versus Ferrari, ja. Den fand ich. Ich glaube, den finde ich, ja, nee, kann man nicht gut vergleichen. Weil wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Rush und Ford vs. Ferrari, würde ich, glaube ich, noch mal Ford vs. Ferrari gucken gerade.
Oh, wow. Das ist ja fast jetzt eine goldene Brücke, die du mir baust. Wollen wir über diesen Film auch noch mal sprechen?
Ford vs. Ferrari?
Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall gucken, nachdem du ihn so beworben hast oder nachdem du sagst, es ist ein richtig guter Film, werde ich den gucken.
Staffel 3.
Wir müssen ihn, ich wollte gerade sagen, wir müssen ihn ja jetzt nicht in der übernächsten Folge gucken, sondern wir können ihn ja vielleicht in Staffel 3 mal besprechen.
Da wäre ich sofort dabei. Das finde ich gut.
Schön. Das machen wir.
Sehr gut. Ich würde sagen, das war eine wütende Folge.
Ja, zu Recht.
Vielen Dank, wenn ihr bis jetzt dabei geblieben seid.
Guckt euch diesen Film nicht an. Er macht nur wütend.
Wäre unsere Empfehlung oder macht es und dann...
Dann seid ihr wütend.
Dann seid ihr wütend. Also, ihr wollt.
Mhm. Aber wir haben euch gewarnt.
Mhm. Ich glaube ausführlichst, ja. Wir kommen natürlich in 2 Wochen wieder.
Yes.
Und es ist mal wieder Zeit für eine Serie.
Ja.
Mit welchem Namen, Anne?
The Residence.
Also, schaut sehr gerne. Danke, dass ihr jetzt dabei wart.
Mhm.
Schreibt uns gerne Kommentare, Feedback, Lob, Kritik an die über die bekannten Kanäle. Unsere Instagram-Kanäle stehen wie immer in der Beschreibung. E-Mail auch. Abonniert die Glocke.
Unbedingt.
Verteilt viele, viele Sterne, wenn ihr wollt.
Wir bitten darum.
Und dann?
Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.